Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Eternals, dem zweiten Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit mir, eurem Host Jan Klein-Riesing. Was für ein Spieltag, oder? Also massig Tore, unglaublich. Da war richtig Energie, richtig Feuer drin. Also am Freitag ging es ja schon los. Der 1. FC Nürnberg klatscht Jan Ringsburg mit 8:3 weg. Die Kölner führen mit 1:0. Dann plötzlich Doppelschlag, Paderborn 2:1. Der FC Schalke 04 liegt mit 4:1 zurück, kommen dann nochmal ran. Aber am Ende verlieren sie zu Hause gegen Fürth mit 4:3. Kaiserslautern dreht das Spiel bei Fortuna Düsseldorf. Also da war richtig Feuer, richtig Energie drin. Es war richtig viel Spaß zuzuschauen. Und dann haben wir noch das Freundschaftsduell zwischen dem KSC und Hertha BSC Berlin gehabt. Da war auch ordentlich Energie drin, viel Freundschaft auf den Plätzen, auf den Rängen, aber auf dem Platz haben sich beide Teams nichts geschenkt. Und in dieser heutigen Folge wollen wir dann auch noch einmal über den DFB-Pokal sprechen. Da haben wir eine eigene Rubrik, DFB-Pokal-Gebrabbel. Dort spreche ich über alle Partien der zweiten DFB-Pokalrunde mit Beteiligung von Zweitligisten. Sind einige, kann ich jetzt schon mal sagen. Also ihr merkt schon, wir haben heute wieder einiges vor. Und natürlich wird auch der 1. FC Köln-Talk kommen, denn es gibt einiges zu besprechen. Ich war live vor Ort im Stadion, ganz spontan. Und dort muss ich euch mal erzählen, was es dort alles so gab. Aber erst einmal, Musik ab bitte!
Der zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein-Riesing.
Starten wir mal rein mit einer sehr wichtigen Partie für mich persönlich. Schalke 04 gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Ich komme ja gebürtig aus dem Westmünsterland. Viele Schalke-Fans und ja, so ein gewisses Herz für die Königsblauen hat man dann natürlich auch. Und genauso wie bei meinen Kölnern herrscht dort momentan eine große Krise. Also da ähneln sich die beiden Vereine schon sehr. Gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth, wo man nicht wusste, okay, wie wird die Mannschaft nach der Entlassung von Geschäftsführer Sport Rashid Azouzi und Trainer Alex Hornegger reagieren. Leonhard Haas hat erstmal die Dreierkette eliminiert, hat dann eher auf so eine Art Viererkette gesetzt, also ein 4-4-2-System, so ein klassisches System, einfache Automatismen, kurze Abstände. Also da kannst du innerhalb von kurzer Zeit Stabilität reinbringen. Trainer der Schalker, Kees van Wonderen, hat im Vergleich zum Spiel bei Hannover 96 auf den gelb gesperrten Kenan Karaman verzichten müssen, dafür Paul Seguin auf die 10 gestellt. Auch generell, man hat mit insgesamt 5 zentralen Mittelfeldspielern gespielt und einem guten Flügelspieler, der dann ganz vorne ran musste, mit Musa Silla. Also, wenn du einen Younes, einen Seguin, Tempelmann, einen Grüger und Schallenberg hast, hast du natürlich ein sehr zentrumslastiges Spiel. Klar, du hast zwar Außenverteidiger wie Mörkel und Bulut, die sich auch gerne mal offensiv einschalten können und wollen. Aber nichtsdestotrotz sind die Außen dann doch immer so ein bisschen verwaist gewesen. Also die Fürther haben ja voll auf das Flügelspiel gesetzt. Haben mit vielen vertikalen Bällen in den königsblauen 16er dafür sorgen wollen, dass die eh schon verunsicherte Defensive noch verunsicherter wird. Also Asta und Massimo haben ordentlich Betrieb über die Außen gemacht. Und die Königsblauen, also gezeichnet von den letzten Wochen, sehr verunsichert. Also die Innenverteidigung aus Kalasch und Felipe Sanchez, der später noch die gelb-rote Karte kurz nach der Pause gesehen hat. Das war einfach nicht stabil. Die Abstände zwischen den einzelnen Ketten hat nicht gepasst. Und Fürth hat jetzt auch nicht den absoluten Zauberfußball gespielt, sondern sie haben mit einfachen Mitteln oft viele vertikale Bälle, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, die Treffer gemacht, haben dann auch beispielsweise noch durch durch einen Standard das 2:0 erzielt. Und alles in allem ist es einfach zu billig. Es ist zu einfach. Die Königsblauen, also das Ergebnis von 3:4 wirkt enger, als das Spiel am Ende war. Die zwei letzten Treffer von Seguin und Bulut in der 78. und in der 90+2. Minute, die waren eher Ergebniskosmetik. Also man hatte nicht das Gefühl, als wenn die Spielvereinigung Greuther Fürth dieses Spiel noch verlieren wird, beziehungsweise der FC Schalke 04 noch mindestens einen Punkt holt. Das war einfach von allen viel zu schwach. Die einzigen beiden Spieler, die ich da ausklammern möchte, ist Max Krüger, der in der 32. Minute wenigstens noch den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielen konnte, und Taylan Bulut, also die beiden Jungstars aus der U23 eigentlich. Das waren die einzigen, die vor allen Dingen spielerisch ein paar Elemente mit reingebracht haben, Leidenschaft und Willen gezeigt haben und auch eine gewisse technische Qualität hatten. Amin Younis, ja sonst eigentlich mal so der Techniker vom Dienst, so der Stratege, der Strippenzieher, der Straßenkicker, enge Ballführung, kleine schnelle Bewegung, auch der kam nicht richtig in sein Spiel, war oft auf der linken Flügelposition, wurde dort dann aber auch alleine gelassen, oft vermöckeln, hat sich dann also auch oft verdribbelt. Und Zille hat keine Anbindung zum Spiel gehabt vorne im Sturm. Er war oft vorne fast ganz alleine, also auch die Besetzung in der Box, wenn da mal eine Flanke beispielsweise von einem Teil am Bullet gekommen ist, war die Zuteilung oder die Besetzung des 16ers nicht optimal genug. Und wenn du defensiv dann also Stellungsfehler hast, dann hast du es auch nicht anders verdient. Also ab der 60. Minute haben die Schalker Ultras auch schon ihre Banner und ihre Fahnen eingeräumt, haben den Support komplett eingestellt. Also auf Schalke ist ordentlich Druck auf dem Kessel. Der Trainereffekt von Karel Gerz auf Kees van Wonderen komplett verpufft. So ehrlich muss man ja sein. Also da kam dann ja gar nichts mehr. Die Neuzugänge von Ben Manga bisher kaum bis gar nicht gezündet. Er selbst hat nach dem Spiel auch zugegeben, dass seine Transfers nicht alle hundertprozentig perfekt waren, dass dann vielleicht noch so ein Typ Arturo Vidal fehlt, also so ein Zerstörer, so ein Kämpfer. Und ich denke mal, dass man im Winter zumindest auf zentralen Positionen nochmal nachjustieren wird. Also in der Innenverteidigung muss definitiv jemand kommen. Felipe Sanchez, sehr unsicher momentan. Gut, neue Sprache, neuer Kontinent, neues Land, alles komplett neu. Er wirkt auch einfach sehr unbeholfen. Und sein Nebenmann Thomas Kalasch, in der vergangenen Saison noch ein stabilisierendes Element, aber auch in dieser Saison hat er sich von der Verunsicherung anstecken lassen. Auch er mit vielen einfachen Fehlern hat sich oft ja überlaufen lassen. Stellungsspiel hat, es hat einfach alles nicht gepasst. Ron Torben Hoffmann im Tor hat ja seine zweite Bewährungschance bekommen. Nächsten zwei Spiele darf ja Justin Hickerin im Tor stehen. Also auf der Linie ganz solide, ganz gut, aber im Spiel mit Ball deutlich schlechter als Hickerin. Also wenn der mal das Spiel mit eröffnet hat, dann sind die Bälle oft beim Gegner gelandet. Das sorgt natürlich auch nicht für Selbstbewusstsein. Und ja, wenn er natürlich dann wichtigster Spieler mit Kenan Karaman ausfällt, der dann zu Hause vor allen Dingen für Doro gut ist. In Summe war es dann einfach ein gebrauchter Tag. Es wird nicht einfacher. Unter der Woche jetzt Pokal in Augsburg, dann kommendes Wochenende bei Ulm, dann zu Hause gegen Regensburg. Also das sind jetzt schon die Wochen der Wahrheit. Gegen Ulm und Regensburg müssen, gegen die beiden Drittliga-Aufsteiger, müssen mindestens 4 Punkte her, würde ich sagen, sonst wird es richtig ungemütlich. Auch für Kees van Wonderen. Also es würde mich sogar nicht wundern, wenn noch vor der Winterpause der nächste Trainerwechsel bei Schalke 04 stattfindet, weil Weiterentwicklung war nicht zu sehen. Spielerisch sogar eher noch ein Rückschritt im Vergleich zu Karel Gerz. Ich weiß, man soll den Trainer immer ein bisschen Zeit geben, aber auf Schalke herrscht Druck und man ist jetzt auch im Abstiegskampf angekommen, wohingegen die Spielvereinigung Greuther Fürth, wie gesagt, mit einfachen Mitteln hat Interimstrainer Leonhard Haas die Mannschaft wieder aufgerichtet und begünstigt natürlich durch zwei frühe Treffer durch Roberto Massimo und Michalski, hast du da natürlich auch mehr gemerkt, okay, das Selbstbewusstsein kommt so langsam zurück. Ich meine, es sind junge, gute Zocker, die sie da haben. Wenn ich mir angucke, Footkoi, der im Sommer von Frankfurt gekommen ist, ja, überragend in die Saison gestartet, heute auch mit einem Treffer. Branimir Gotha, seit Jahren der Topspieler bei der Spielvereinigung führt. Roberto Massimo, den man vom VfB Stuttgart geholt hat, der damals ja bei Arminia Bielefeld als 18-Jähriger als Großtalent galt in Liga 2, hat auch seine Spielfreude wiedergefunden, nachdem er bei Stuttgart eher Reservist war oder auch oft auf der Rechtsverteidigerposition aushelfen musste, darf er jetzt endlich wieder offensiv spielen. Und so macht eine Fürther Mannschaft natürlich auch Spaß, wenn man dann noch so ein paar spielerische Elemente wieder mit einbringen kann, die Defensive dann nochmal stabilisiert, weil natürlich wieder 3 Gegentreffer ist natürlich nicht genug. Wird man bis zur Winterpause noch die ein oder anderen Punkt holen und wer weiß, vielleicht darf Leonard Haas dann ja auch weitermachen. Dann noch eine zweite Partie, über die wir sprechen wollen, ist Düsseldorf gegen den 1. FC Kaiserslautern. Endstand 3:4 für den FCK. Und da muss man ja ganz eindeutig sagen, ist eine sehr große Überraschung. Klar, in der Vorwoche gegen Paderborn hat Kaiserslautern schon wieder dreifach punkten können, auch ein gutes Gesicht gezeigt. Also man ist spielerisch auch eine sehr gute Mannschaft. Da muss man Trainer Markus Anfang auch loben. Er hat aus einem eher biederen Fußball, den man ja unter Funkel und Gramotzes auch gezwungenermaßen spielen musste, da man ja auch im Abstiegskampf war, erstmal ja, die Punkte holen muss, einen sehr offensiven Stil implementiert bei der Truppe, der Spaß macht. Und Düsseldorf muss jetzt schon den zweiten Nackenschlag innerhalb von 3 Spielen hinnehmen. Also ganz so souverän, wie viele Düsseldorfer Fans es schon prognostiziert haben, dass sie vielleicht durchmarschieren, ist es nicht. Das macht auch diese zweite Liga aus. Also gefühlt kann jeder jeden schlagen, außer Regensburg momentan. Und man ist gut gestartet. Also Handschlick, 14. Minute, macht er ja direkt schon das 1:0 gegen eine sehr unsortierte Düsseldorfer Mannschaft. Auch Carsten Meyer, der später noch einen Ball einfach, der aus der zweiten Reihe kam, abtropfen lässt, dadurch dann im Nachschuss noch einen Gegentreffer kassiert hat. Es war einfach nicht genug von Düsseldorf. Man hat zwar gezeigt, dass man auch mit 90% Treffer erzielen kann, also mit 90% Leistung, weil 3 Treffer sind natürlich dann auch wieder ein guter Wert. Aber der Sieg für Kaiserslautern geht in Ordnung. Und besonders gefreut hat es mich für Daniel Hanslik, erneut doppelt getroffen. War ja so im Sommer, war die Frage, bleibt er nicht, weil er war nicht unbedingt Stammkraft. Aber immer wenn er jetzt in dieser Saison beim FCK gespielt hat, egal ob in der Startelf oder eingewechselt, hat er seine Tore gemacht, hat er für gute Aktionen gesorgt. Und dann hast du natürlich noch einen Ragnar Achel. Da muss ich nicht viel zu sagen, der braucht nicht viele Treffer, nicht viele Chancen, um Treffer zu erzielen. Und letztendlich war es für mich ein verdienter Sieg. Kaiserslautern hat sich aufgeopfert, also 122 Kilometer ist man gelaufen. Man hat auch viel gelitten, also Düsseldorf hatte mehr den Ball, man musste viel hinterherlaufen. Aber also dieses Leiden, diese Leidenschaft wurde am Ende einfach belohnt. Man hat auch nach Schlusspfiff gemerkt, okay, die Spieler sind absolut platt. Aber du hast gesehen, Kaiserslautern, durch Wille und durch gewisses spielerisches Talent kannst du auch beim eigentlichen Primus Fortuna Düsseldorf gewinnen. Und das macht natürlich jetzt die Tabellenspitze noch spannender und lautern. So klammheimlich, ja, orientieren sie sich wieder Richtung obere Tabellenhälfte. Es wird spannend zu beobachten sein in den nächsten Wochen, wie der FCK sich präsentiert, wie sie weiterhin ihre Spiele bestreiten.
Der Tunnel blitzt durch den Spieltag.
So, und dann gehen wir nochmal rein in den Tornels. Blitz durch den Spieltag. Also, wir schauen einmal komplett, was ist bei den anderen Partien noch so passiert. Hannover 96 gewinnt das Spitzenspiel am Sonntag mit 3:0 gegen den ersten FC Magdeburg. Also ein wichtiger Sieg für Hannover 96, der dritte in Folge. Und das Team um Stefan Leitl hat diesmal in einem 3-4-3-System gespielt. Vorne mit Trezolli, Langkamp und Vogelsammer mal wieder drei der vier Top-Stürmer gebracht. Einzig Calvert-Nielsen nicht in der Startelf. Am Ende macht Andreas Vogelsammer mit zwei Treffern diesen Sieg perfekt. Der eingewechselte Calvert-Nielsen besorgt dann den 3:0 Endstand im Abstiegsduell zwischen Eintracht Braunschweig und Preußen Münster. Ebenfalls am Sonntag geht dieses Spiel am Ende mit 1:1 aus. Juan Felipe in der 15. Minute mit dem 1:0 und Postwenden mit einem schönen Distanzknaller. Hendricks mit dem 1:1 Ausgleich. Ebenfalls 1:1 endet das Spiel zwischen der SV Darmstadt 98 und dem SSV Ulm. Fraser Hornby macht erneut einen Treffer, also der Knoten scheint bei dem Engländer mittlerweile geplatzt zu sein. 16. Minute macht er das 1:0 und den Ausgleich in der 18. Minute macht dann Aaron Keller, der Schweizer, im Sommer von der Spielvereinigung Unterhaching zu den Ulmer Spatzen gekommen und jetzt mit dem Ausgleich damit die Darmstädter auf Rang 13. Ulm verbessert sich auf Rang 14. Am Samstag dann noch die Partie zwischen der SV Elversberg und dem Hamburger Sportverein. Der HSV geht zwar früh durch einen Treffer von Davy Selke in Führung, am Ende aber die Ulmer in ihrer altbekannten Manier defensiv gut stehen, dann schnell kontern. Aslani im Doppelpack, Schnellbacher trifft da noch und Fellhauer macht in der 90 plus 6 Minute den Endstand. Dazwischen hat dann Davy Selke in der 83. Minute noch den 3:2 Anschlusstreffer erzielt. Und Jonas Meffert sagt kurz vor Schluss auch noch die gelb-rote Karte. Wird also beim kommenden Spiel des HSV gegen den ersten FC Nürnberg nicht zur Verfügung stehen. Und am Freitag dann noch die Partie zwischen dem ersten FC Nürnberg und Jan Regensburg. Endstand 8:3. Und erneut muss nach einer Niederlage gegen den ersten FC Nürnberg ein Trainer gehen. In der Vorwoche noch Alexander Zorniger. Nun muss Joe Ennox nach nur 4 Punkten aus 10 Partien seinen Hut nehmen. Nürnberg streckt von Anfang an sehr aktiv, sehr aggressiv, hat die Regensburger eingeschnürt, die wieder sehr defensiv in ihrem 3-1-4-2-System agiert haben. Zimas erneut mit einem Treffer, also der Junge kommt immer besser in Fahrt. Dann Sturmkollege Emreli macht das 2:0, aber, das muss man auch sagen, Nürnberg dann doch unkonzentriert. Regensburg schafft es dann auszugleichen, erst Hottmann und dann Fied mit dem Elfmeter. Kurz vor der Pause macht Jospan dann den 3:2-Treffer. Prüger erneut mit dem Ausgleich in der 49. Minute. Aber ab dann hat der erste FCN nochmal 2-3 Gänge hochgeschaltet. Jospan trifft dann noch zweimal, dann noch Schleimer, Kastrop. Und am Ende macht dann Bräunig, der ehemalige Klubberer, hat dort in der Jugend gespielt, noch per Eigentor das 8:3. Also Nürnberg erneut mit einem Sieg, rangieren jetzt auf Rang 8 und Regensburg bleibt mit 4 Punkten auf Rang 18 kleben.
John's after girl review.
Dann sind wir natürlich jetzt beim ersten FC Köln Talk angekommen. Das Herzstück dieses Podcasts, würde ich mal sagen, wo ich mich dann mal wieder über meinen geliebten ersten FC Köln auslassen kann, darf, soll, muss, je nachdem, wie man es jetzt sagen möchte. Und das Spiel gegen den SC Paderborn, das Heimspiel, ich war kurzfristig da, ich musste noch ein paar Dinge erledigen, habe die Ziele des Tages irgendwie erreicht, habe gedacht, okay, schaust du mal spontan, ob du hingehen kannst, habe da noch ein Ticket ergattert, war dann also auch tatsächlich in der Südkurve, da wo die Ultras sind. Hab das Spiel dann von da aus verfolgt und schon bei der Aufstellung habe ich mir gedacht, okay, ich habe jetzt tatsächlich damit gerechnet, da es ja in der Vorwoche jetzt am Dienstag ein Geheimtraining gab oder Training außerhalb der Öffentlichkeit, dass man eventuell eine Dreierkette einstudiert, um defensive Stabilität reinzubekommen, vielleicht auch, damit man die Außenverteidiger, beziehungsweise die Schienenspieler, wie ein Packerade, Finkgräfe links oder Carstensen und Thielmann so ein bisschen auf rechts so ein bisschen unterstützt, weil die ja offensiv ihre Momente haben, aber defensiv sind sie nicht gerade die Zweikampfstärksten. Du dadurch dann auch ein bisschen mehr Stabilität reinbekommst. Aber man hat am Ende 4-2-3-1 gespielt. Damon Downs kurzfristig im Sturm ausgefallen. Dafür dann Ljubicic zurück in der Mannschaft. Der hat dann die rechte Seite beackert. Vorne Lemperle als einzige Spitze. Und was soll ich sagen? Also in Hälfte 1 ist mir aufgefallen, dass alle Kölner Spieler maximal verunsichert waren gegen den SC Paderborn. Außer Ljubicic, der bei der heftigen 5-1 Niederlage bei Darmstadt 98 nicht mit dabei war. Der hat ab und zu nochmal so einen Sprint angezogen, hat auch mal einen Spieler aussteigen lassen von Paderborn, war dann aber oft auch auf weiter Flur. Denn Jan Thielmann hat sich gar nicht mehr so getraut, bis ganz nach vorne mit durchzugehen. Dann hatte so ein Ljubicic halt keine Unterstützung, stand oft in so einem luftleeren Raum, der Jan Thielmann. Über links hat Paccarado und Meiner so ein bisschen versucht, mal was anzuschieben, aber es wirkt auch alles so ein bisschen lustlos, ängstlich. Paderborn hat am Anfang auch erstmal so die Spielkontrolle übernommen. So haben in ihrem 3-4-3-System, so will ich es mal nennen, hinten auf den Ball hin und her gespielt. Die Innenverteidiger sind dann oft auch mal ins Mittelfeld reingeschoben. Die Außenbahnspieler, die wussten, okay, wir haben über unsere Seite viel Platz. Also viel ging dann auch über außen, über einen Aaron Zehnter, der zurück war. Einen der besten Linksverteidiger der zweiten Liga. Rechts mit dem Obermeier, der sich auch oft in die Zentrale halt fallen lassen, von dort aus dann das Spiel mit organisiert hat. Dann ist halt einer der drei Innenverteidiger mit nach vorne gegangen, hat dann so gesehen die rechte Schiene übernommen, hat in der ersten Halbzeit ein paar Mal der Marcel Hofmeier gemacht. Und Paderborn ist vorne auch oft immer früh angelaufen. Also die haben darauf spekuliert, dass der 1. FC Köln spielerisch von hinten rausspielen möchte. Urbich dann mit kurzen Pässen bei einem Abstoß zu Hübers oder zu Pauli, einen der beiden Innenverteidiger. Und dann sind direkt zwei Paderborner immer auf den ballführenden Spieler draufgegangen. Also die wussten, okay, wir können frühe Ballgewinne generieren, weil die Kölner so verunsichert waren. Und das hat er natürlich schon zur Weißglut gebracht, wenn du natürlich gesehen hast, okay, das ist jetzt ein, zweimal passiert, du hast dann fast den Ball verloren und du machst es ja immer wieder, ne? Also Wahnsinn ist ja, wenn du das Gleiche immer wieder machst und dabei hoffst, dass ein anderes Ergebnis rauskommt. Und im Laufe der ersten Halbzeit wurde es dann auch unruhiger auf den Tribünen. Also von beiden Teams kam offensiv jetzt nicht so viel. Eine kleine Halbchance von Belbia mal. Ein Abschluss vom Ljubicic aus der zweiten Reihe auf Kölner Seiten. Aber ansonsten war da halt auch nicht viel. Ein paar haben gepfiffen. Nachbar, der neben mir da saß, respektive stand, hat dann halt auch gesagt, dass man die Mannschaft vielleicht so ein bisschen aufrichten muss. Da würde ich ihm dann auch beipflichten, also pfeifen. Klar, Köln hat schlecht gespielt, aber es lag jetzt weniger an dem Wollen als eher an dem Können, weil die Mannschaft war einfach maximal verunsichert. Überrascht hat mich dann der Wechsel von Adamian, der für Waldschmidt reinkam, nicht. Auch wenn ich natürlich jetzt nicht vom Spielerischen her der größte Sages-Adamian-Fan bin. Er bemüht sich auch immer, aber viel klappt bei ihm halt auch nicht, seitdem er hier beim FC ist. Es ist auch immer eine Frage von Selbstbewusstsein. Ich meine, dass er es kann, hat er schon bewiesen in der Bundesliga. Bei der TSG Hoffenheim hat er gut gespielt. Damals in der zweiten Liga bei Jan Regensburg war ein sehr guter Stürmer. Aber es passt einfach nicht. Dann kam später noch ein Steffen Tigges, auch ein netter Kerl, aber auch eher kaum Bindung zum Spiel. Man hat es dann ein paar Flanken versucht, aber trotz seiner Größe ist er nicht gerade der kopfballstärkste Spieler. Und so, ja, ging es dann immer weiter. So die jungen Spieler wie beispielsweise Julian Pauli, tut mir da ein bisschen leid. Am Anfang der Saison noch sehr mutig gespielt, mittlerweile auch sehr verunsichert. Und dann in der 70. Minute macht der FC ja das 1:0. Die machen das 1:0, Jan Thielmann aus dem Rückraum nach dem Eckball aus der zweiten Reihe, schießt den Ball dann einfach mal rein, verdeckte Sicht für den neuen SCP-Keeper Markus Schubert. Und man hatte tatsächlich dann das Gefühl, okay, der FC kommt auch, weil man hat dann direkt gemerkt, die Fans waren da, die Mannschaft hat ein bisschen mehr Selbstbewusstsein bekommen, man hat offensiver gespielt. Und dann hat der Trainer vom SC Paderborn, Lukas Kwasniok, gut reagiert, hat die komplette Offensive ausgewechselt, also Ansal, Bibia und auch Ansa, Bibia und Kostsonos, alle drei ausgewechselt, hat dafür dann unter anderem den Alejandro Grimaldi gebracht, der natürlich wuchtig ist, ein großgewachsener Stürmer, und Sven Michel, einen Bundesliga-erfahrenen Mann. Und dieser Sven Michel macht da mit seinen zwei ersten Aktionen zwei Treffer, dreht das Spiel, dann ist die Stimmung im Stadion gekippt, die ersten Fans sind gegangen, die Mannschaft war dann wieder maximal verunsichert und Paderborn hat es dann souverän runtergespielt, so ehrlich muss man sein, also auch in der Schlussoffensive vom FC kam dann nichts Gefährliches mehr, am Ende ein gellendes Pfeifkonzert. Die Spieler sind dann noch, zwar noch gekommen zu den Fans, aber die Fans haben die direkt weggeschickt. Also alles in allem ein sehr unbefriedigender Abend aus Kölner Sicht. Zwischendurch gab es dann auch mal wieder Rufe, dass Christian Keller Geschäftsführer Sport gehen soll und auch Trainer Gerhard Struber dann seinen Hut schon wieder nehmen muss nach ein paar Monaten. Ich selbst sehe es natürlich immer ein bisschen differenzierter, weil ich natürlich die Arbeit von Christian Keller nicht so hundertprozentig bewerten kann. Also für diese Transfersperre kann er nichts, denn als er kam, ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Er hat es dann also auch kaum, er hatte, glaube ich, eine Transferperiode, wo er Spieler hätte verpflichten können. Ich glaube, zwei Transferperioden, eine Sommer und eine Winter. Hat Christensen geholt, beide Dänen, die bisher noch nicht so hundertprozentig funktioniert haben. Davy Selke hat man holen können, der hat es ja ganz, ganz gut gemacht, war leider aber auch oft verletzt. Also insgesamt, ja, haben die Transfers jetzt so noch nicht gefruchtet. Ich würde ihm aber noch ein bisschen Zeit geben, weil ich glaube, er macht für mich schon einen sehr ruhigen und klaren Eindruck, das muss man auch sagen. Und ich glaube, wenn er unter sich noch einen guten, starken, erfahrenen Sportdirektor hat, beispielsweise jetzt ein Rashid Azouzi, der bei Fürth entlassen wurde, glaube ich schon, dass das was werden kann. Weil administrativ, also so einen Gesamtüberblick, da sehe ich Christian Keller schon als sehr starken Mann an, der einen klaren Plan hat. Nur vielleicht bei den Transfers, also Spieler suchen, also die Scouting-Meetings leiten, zusammen mit dem Chef-Scout, Spieler suchen, Spielergespräche führen im Vorhinein, Trainer suchen. Ich glaube, das ist nicht so seine Kernkompetenz, aber das große Ganze, den sportlichen Bereich im Blick zu halten, da sehe ich ihn schon sehr stark. Also, wenn der erste FC Köln vielleicht einen Rashid Azouzi als Sportdirektor verpflichtet, würde ich das schon positiv sehen. Dann vielleicht mit der rechten Hand Thomas Kessler, der momentan Leiter Lizenzspielabteilung ist. Ich glaube, er ist noch nicht so weit, dass er als Sportdirektor agieren kann, aber so als rechte Hand von einem neuen Sportdirektor. Und auf der Trainerposition sehe ich Gerhard Struber eigentlich noch nicht so in der Kritik. Er ist halt noch nicht so lange da. Muss man auch sagen, die Ergebnisse insgesamt passen noch nicht. Die Art von Fußball, die er spielen lassen möchte, gefällt mir. Sehr offensiv, hohes Pressing, wenn man jetzt nicht gerade so maximal verunsichert ist, ist es schon eine gute Sache, wenn er vielleicht auf Dreierkette, vielleicht in so einem 3-4-3-System umstellen würde. Ich glaube, das könnte schon gut funktionieren. vielleicht ist es ein bisschen defensiver zu stehen, die Punkte zu holen und dann wieder diesen offensiven Ansatz zu starten, weil ich halte Gerd Schuber für einen sehr kompetenten und guten Trainer, der auch gut mit den jungen Spielern umgehen kann, sie fördert, fordert, weil das wird natürlich auch in Zukunft wichtig sein, auch wenn die Transfersperre jetzt abläuft, junge Spieler in diese Mannschaft zu integrieren, sie reinzuholen, ihnen die Spielzeit zu geben, beispielsweise für die Innenverteidigung, ein Bakker zu Kanna, Neotelle, offensives Mittelfeld, ein Adasüne, die alle in der zweiten Mannschaft gute Leistungen bringen, muss man auch sagen. Vielleicht öfter auch mal einen Jaka Potocznik bringen, der so langsam auch in den Herrenfußball ankommt. Ein Riesensturmjuwel aus Slowenien. Also momentan, ja, so eine gewisse Ruhe würde ich mir dann doch wünschen. Ich weiß, es ist utopisch in dieser unruhigen Medienstadt Köln. Aber ich glaube schon, dass man den Weg mit Keller und Struber weitergehen sollte. Nur dann halt mit ein paar Anpassungen, wie gesagt, neuen Sportdirektor holen und vielleicht eine Systemumstellung. Die Bild-Zeitung berichtet ja schon, dass eventuell Friedhelm Funkel nach der nächsten Länderspielpause übernehmen könnte, wenn die Spiele jetzt gegen beispielsweise Fürth, gegen Hertha und im Pokal gegen Kiel schiefgehen sollten. Und der Express berichtet auch, dass Geschäftsführer Sport Christian Keller dem Vorstand seinen Rücktritt angeboten haben soll, wenn es denn sein muss. Bin ich natürlich auch gespannt. Ich hoffe es, wie gesagt, nicht. Aber ich glaube, wenn Gerhard Struber gehen muss, dann ist es auch an das Schicksal von Christian Keller geknüpft, der dann gehen muss. Man darf gespannt sein. Ich war am Freitag maximal frustriert, als ich aus dem Stadion gekommen bin. Mittlerweile hat sich natürlich dann wieder eingespielt. Man hat so ein bisschen zwei Nächte drüber geschlafen. Aber so eine Leistung jetzt wie gegen SC Paderborn darf nicht mehr oft vorkommen. Weil die Fans sind schon sehr unruhig. Und ich glaube, es werden unruhige Wochen auch für die Spieler. Ich hoffe, dass sie dann irgendwie noch die Punkte holen in der Liga. Pokal ist für mich momentan Bonus. Ich habe schon zu Kollegen gesagt, also wenn man ein bisschen Zeit, also man, damit es eine oder damit ich den DFB-Pokal als Köln akzeptiere, muss man mindestens bis ins Halbfinale kommen. Alles andere sehe ich das dann doch eher als Energiefresser, denn so unter der Woche DFB-Pokal spielen, ohne tatsächlich eine richtige Aussicht, den Titel zu gewinnen, schwierig. Aber man wird es dann schon wohl sehen. In dem Sinne, das war der Köln-Talk. Das zweite Liga-Topspiel war ja die Partie zwischen dem Karlsruher Sportclub und Hertha BSC Berlin, auch besser bekannt als das Freundschaftsduell, denn beide Fanlager mögen sich sehr, haben eine innige Fanfreundschaft schon seit einigen Jahren und dementsprechend war die Stimmung im Stadion auch sehr, sehr gut. Auf dem Platz sah es ein bisschen anders aus. Denn dort ist natürlich Aufstiegskampf angesagt. Beide Teams befinden sich im oberen Drittel der Tabelle, haben Tuchfühlung zu den Aufstiegsplätzen und beide haben auch realistische Chancen, nach 9 Spieltagen oben dabei zu sein. Dementsprechend war dann auch so ein bisschen Druck auf dem Kessel und mit Druck konnte eine junge Hertha-Mannschaft sehr gut umgehen. Also technisch war das schon sehr, sehr stark, was sie da auf den Platz gebracht haben. Vorne im Sturm mit einem Maser, mit einem Niederlechner. Dahinter hast du einen Sessa, einen Thorsteinsson, einen Cousins gehabt, Kabovnik, ein spielender Sechser. Er eigentlich so ein zentraler Mittelfeldspieler, hat auf der 6 gespielt. Also da wusste man schon, Hertha wollte das Spiel dominieren, kontrollieren, wollte den Karlsruher nicht zu ihrem guten Angriffsspiel kommen lassen, sondern hinten reindrücken. Das hat auch sehr gut geklappt. Cousins in der 9. Minute, schöner Steckpass, no look zwischen die Abwehrkette des KSC. Maser nimmt den Ball an, verwandelt trocken ins linke untere Eck, verletzt sich dort leider, muss also direkt raus. Für ihn dann Pascal Clemens in der Partie, der dann die 6er Position übernimmt. Kabovnik dann eher so eine 8er Position. Also insgesamt wurde es dann ein Ticken defensiver von der Formation her, aber die Mannschaft hat trotzdem weiterhin nach vorne gespielt. Der KSC konnte sich erst im Laufe der ersten Halbzeit so ein bisschen aus der Umklammerung der Herthaner befreien, hatten einen Elfmeter, den Vanicek dann verschossen hat. Den Nachschuss hat er dann übers Tor gesetzt, also war natürlich auch ein bisschen Glück dabei. Aber sowas brauchst du ja auch mal im Aufstiegskampf, so ein bisschen Glück, damit du, oder das hast du dir dann auch verdient, weil in den letzten Wochen Hertha BSC Berlin, spielerisch, eine super Mannschaft, die haben wir im Sommer klug eingekauft, haben jetzt nochmal mit Sportdirektor Benjamin Weber verlängert, mit dem Jugendabteilungsleiter Zecke Neuendorf. Also man setzt auf Kontinuität und alles das, was man in der vergangenen Saison vorbereitet hat mit den vielen jungen Talenten, da erntet man jetzt die Früchte, denn die Talente sind ein Jahr weiter und mit klugen Verstärkungen wie beispielsweise jetzt ein Cousins, ein Sessa, noch mehr spielerische Elemente in diese Mannschaft reingebracht. Und mit Ibrahim Masa hast du natürlich eines, wenn nicht sogar das herausragende Talent in dieser Zweitligasaison, der sich auch nur leicht verletzt hat, muss zwar ausgewechselt werden, sollte aber am kommenden Wochenende wieder zur Verfügung stehen. Und die Hertha, das war wichtig, ist weiterhin am Ball geblieben. Vanicek flankt dann noch einmal ganz schön kurz vor der Pause. Zivzivace erzielt zwar den Ausgleich, aber Hertha hat sich davon nicht unterkriegen lassen, haben ihren Stiefel weiter durchgezogen, wussten, unsere Chancen werden kommen und haben sich dann in Hälfte 2 belohnt. Nach dem Eckball Seevolk mit einem Kopfball, der Linksverteidiger, nicht gerade der Größte, aber mit dem Willen auch einfach, sich durchzusetzen, und das 3:1 macht dann der Bundesliga-erfahrene Stürmer Florian Niederlechner per Lupfer. Alles in allem für mich Hertha mit einem sehr guten Spiel, ein sehr starkes Spiel, haben nochmals unterstrichen, dass der Aufstieg in dieser Saison eigentlich nur über sie gehen kann, jetzt wo ja Fortuna Düsseldorf auch noch gestrauchelt hat. Und ich glaube, Hertha BSC Berlin, die werden bis zum Winter alles gewinnen und dann im neuen Jahr richtig angreifen, wenn es dann darum geht, aufzusteigen. Für den KSC war es die erste Saisonniederlage, also jetzt noch kein Beinbruch. Christian Eichner hat nach dem Spiel auch gesagt, es geht in Ordnung, wir sind kaum gefährlich geworden, diesmal waren wir fällig. Aber ich glaube, dass man in den kommenden Wochen sich davon auch erholen wird. Also die Mannschaft wirkt intakt, eine sehr homogene Mannschaft. Und Christian Eichner, wenn er dann endlich den Vertrag verlängert, wenn diese Unruhe dann auch vorbei ist, ich glaube, man wird dann auch bis zum Winter noch den einen oder anderen Sieg einfahren und dann ebenfalls in der Verfolgerposition ins neue Jahr starten. Herzlich willkommen zur allerersten Folge vom DFB-Pokal-Gebrabbel. Hier besprechen wir die aktuelle DFB-Pokalrunde. In dieser Woche ist ja die zweite Runde und da haben wir natürlich den Fokus auf die jeweiligen Zweitligisten, schauen, wer kann eine Pokalüberraschung schaffen, wer nicht, für wen kommt der DFB-Pokal vielleicht gerade richtig, weil man weiß ja, oft ist es so, wenn so ein Team in der Krise ist, so ein anderer Wettbewerb, da ist auch im Mindset, im Kopf so ein bisschen, verändert sich sowas, man sieht es als neue Chance, also kann es natürlich auch sein, dass kriselnde Clubs, die jetzt in der Liga nicht so gut drauf sind, im DFB-Pokal plötzlich überraschen. Andersrum natürlich auch, klar. Und so eine zweite Pokalrunde bietet natürlich dann auch immer die Möglichkeit, so zu sehen für die Aufstiegsfavoriten, wenn es da im plötzlich gegen den Bundesligisten geht. Wie weit sind wir wirklich schon? Sind wir vielleicht schon Aufstiegs- oder wenn wir jetzt aufsteigen würden, wären wir schon bereit für die Bundesliga oder nicht? Also auch so eine kleine Standortbestimmung. Und in dem Sinne, lasst uns doch mal direkt reinstarten und blicken auf den Dienstag. Die DFB-Pokalspieltage sind immer Dienstag und Mittwoch aufgeteilt. Es gibt dann jeweils 4 Partien um 18 Uhr und 4 um 20.45 Uhr. Also Dienstag 18 Uhr sind der KSC bei der Kickers Offenbach zu Gast. Schalke muss zum Bundesligisten FC Augsburg. Elversberg hat die schwierige Aufgabe, beim Titelverteidiger Bayer Leverkusen anzutreten. Und das sind natürlich dann auch schon Aufgaben, wo man sagen muss, schwierig oder zumindest knifflige Aufgaben, denn der KSC ist natürlich bei Kickers Offenbach glasklarer Favorit. Da müssen wir jetzt nicht um den heißen Brei reden. Der KSC ist oben in der Tabelle. Als Zweitligist ist man zwei Klassen über Offenbach. Aber wir wissen ja, der Biberer Berg, die Heimstätte von Kickers Offenbach, der hat schon so einen besonderen Zauber. Und wenn um 18 Uhr dann auch schon so langsam es dunkler wird, das Flutlicht angeht, das kann schon für eine magische Stimmung sorgen. Also das ist für mich noch nicht glasklar, dass der KSC weiterkommt, gewinnen wird. Und das ist halt so eine Partie, da kann es nur zu einer Überraschung kommen, weil jeder damit rechnet, der KSC muss das gewinnen. Aber für Offenbach ist es nicht gerade das schwerste mögliche Los gewesen. Und ich glaube, sie werden es gegen den KSC schon schaffen, was dann als Vorteil für den KSC gesehen werden könnte, ist, dass man sich dann voll auf die Liga konzentrieren würde. Kein KSC-Fan möchte das hören, aber du hast dann natürlich auch mindestens eine englische Woche weniger als dann eventuell deine direkten Konkurrenten, kannst dich da also in der Woche voll auf die Regeneration und auf den taktischen Plan für das kommende Wochenende konzentrieren. Und ich glaube, das würde der Mannschaft gut tun. Und das würde auf jeden Fall ein Pluspunkt im Aufstiegskampf für den KSC sein. Auch wenn man im DFB-Pokal natürlich auch immer wichtige Gelder und Erfolgserlebnisse einsammeln kann. Die zweite Partie ist die zwischen FC Augsburg und dem FC Schalke 04. Also die Augsburger bekommen es innerhalb von wenigen Tagen erneut mit einem Revierclub zu Hause zu tun. Und anders als gegen Dortmund ist man jetzt auch glasklarer Favorit in diesem Spiel. Augsburg zu Hause, da holen sie eigentlich all ihre Punkte. Der FC Schalke 04 in der Krise am Wochenende 4:3 gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth verloren. Davor gegen Hannover 96 mit 1:0 ebenfalls verloren. Also bei Schalke herrscht schon wieder richtig viel Unruhe. Der Trainerwechsel ist schon komplett verpufft. Und Augsburg, sie sind so eine gefestigte Mannschaft, das ist eine abgezockte Bundesliga-Truppe. Die sind individuell besser besetzt, als Team wirken sie gereifter, gefestigter. Ich glaube, das wird ein klarer 3:0. Vielleicht, wenn du mit ein bisschen Glück, ein 3:1-Sieg für die Fuggerstädter. Der SV Elversberg bei Bayer Leverkusen, ich glaube, da müssen wir nicht drum herum reden. Alles andere als eine Niederlage für die Saarländer wäre schon sehr überraschend. Bayer Leverkusen zwar in dieser Saison noch nicht so gefestigt wie in der vergangenen Saison. Am vergangenen Wochenende nur 2:2 beim SV Werder Bremen gespielt. Aber man ist natürlich auf jeder Position mindestens eine Klasse besser als SV Elversberg. Xabi Alonso wird auf jeden Fall seine Mannschaft motivieren. Er ist ja nicht nur ein guter Taktiker, sondern auch ein starker Motivator. Getrieben vom Ehrgeiz immer zu gewinnen und er wird seine Mannschaft definitiv heiß machen, wird natürlich auch etwas rotieren, aber die Jungs, die dann auf dem Platz stehen, die werden, denke ich mal, 100% geben, um es auch ihrem Trainer zu zeigen, sich eventuell dann auch für die Liga oder für die Champions League, für die Startelf zu empfehlen. Und ich glaube, es wird ein deutlicher Sieg. Das Einzige, was für Elversberg sprechen könnte, ist, dass man bis jetzt in jeder Partie, bei der man als Außenseiter reingegangen ist, sehr stark gespielt hat, weil das Spiel der Elversberger ist es ja, defensiv stabil zu stehen, schnell zu kontern. Und die Leverkusener Abwehr steht ja immer sehr hoch. Also, wenn man da mal schnell einen Ballgewinn bekommt, schnell kontern kann, kann ich mir auch vorstellen, dass Elversberg trifft. Aber zum Sieg, da muss schon sehr, sehr viel zusammenpassen, damit das geschehen wird. Am Dienstagabend dann 4 Partien, haben sogar ein direktes Zweitliga-Duell, aber starten wir beim VfB Stuttgart gegen den 1. FC Kaiserslautern. Die Stuttgarter mit 2 Erfolgserlebnissen nacheinander in der Champions League hat man Juventus Turin besiegt, dann am Wochenende ein souveränes Spiel, 2:1 hört sich enger an, als tatsächlich war, gegen Holstein Kiel. Die Mannschaft ist im Flow. Die zweite Reihe ist auch gut dabei. Also El Bilal, Touré, Demirovic, die wechseln sich immer wieder vorne ab. Dann hast du einen Karasor auf der Bank gehabt. Dafür Mio und Stille auf der 6. Also Sebastian Hoeneß hat viele Möglichkeiten zu rotieren, wird es, denke ich mal, auch machen. Der erste FC Kaiserslautern unter Markus Anfang gut gestartet, dann zwischendurch so eine kleine Delle in der Liga gehabt, jetzt erneut einen zweiten Sieg in Folge gelandet und man spielt einfach sehr, sehr gut. Man hat Düsseldorf, einen der Aufstiegsfavoriten, besiegen können, aggressiv gegen den Ball gearbeitet, schnell gekontert. Und das kann Stuttgart vor Probleme stellen. Ich denke aber eher nicht. Und ich glaube, dass der Finalist des Vorjahres diesmal schon in Runde 2 die Segel streichen lassen muss. Dann eine ganz interessante Partie, ein bayerisches Duell. Jan Regensburg gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Wie am Anfang der Folge schon erwähnt, Joe Enox ist nicht länger Trainer von Jan Regensburg. Man darf gespannt sein, wer dann bei den Regensburgern im Pokal auf der Bank sitzen wird. Die Mannschaft ist maximal verunsichert. Du hast am Wochenende mit 8:3 beim 1. FC Nürnberg verloren. Hast jetzt zwar die Saisontore 2, 3 und 4 erzielt, aber also die Tordifferenz ist ja des Grauens. Man hat nur 4 Punkte nach 11 Spieltagen, nach 10 Spieltagen, sorry. Also das ist ja, das spricht ja alles dafür, als dass es für den Zweitliga-Aufsteiger direkt wieder runter in Liga 3 geht. Und gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth, die im Befreiungsschlag gegen Schalke nach der Trainerentlassung und für die Spielvereinigung Greuther Fürth, die ja nach der Trainerentlassung von Alexander Zorniger für ein Erfolgserlebnis beim FC Schalke 04 gesorgt hat. 4:3 Sieg unter Interimstrainer Leonhard Haas. Ich glaube, die werden diesen Schwung mitnehmen und gegen schwache Regensburger wird man dann gewinnen, auch wenn eventuell ein Trainereffekt bei Regensburg stattfinden könnte. Also momentan übernimmt Thomas Co-Trainer Andreas Patz das Training, aber ich glaube, die Spielvereinigung Greuther Fürth wird es machen und in die nächste Runde einziehen. Und dann haben wir noch ein letztes Duell an diesem Dienstagabend und das ist die Partie zwischen dem 1. FC Köln, auch in Griesener Cup, gegen Holstein Kiel, die auch ganz unten drin hängen in der Fußball-Bundesliga. Also zwei kriselnde Clubs, wobei bei Holstein Kiel ist noch etwas ruhiger. Man hat damit gerechnet, dass man weiter unten stehen wird. Man weiß, wo man herkommt. Aber bei Köln, und das habe ich selbst erlebt, ich war ja selbst im Stadion, habt ihr ja vorhin schon gehört, ist einfach momentan der Krisenmodus an. Der Druck auf die Mannschaft steigt, auf Trainer Gerd Struber, auf den Sportgeschäftsführer Christian Keller, auf die ganzen anderen Geschäftsführer, auf den Vorstand. Also da ist mächtig Druck auf dem Kessel und man darf nicht vergessen, also für Zweitliga-Verhältnisse ist der Sturm von Holstein Kiel sehr gut besetzt mit einem Fiete Arp, der im Pokal spielen darf. In der Liga hat er sich ja die gelb-rote Karte am Wochenende eingefangen. Mit einem Pichler, mit einem Maschino, mit einem Bernhardsson. Also das ist schon eine sehr starke Offensive. Und ich glaube, dass es für den 1. FC Köln Endstation sein wird in der zweiten Runde. Und man leider aus Fansicht gegen Holstein Kiel ausscheiden wird. Dann springen wir direkt rüber an den Mittwoch. Dort trifft um 18 Uhr der Hamburger Sportverein beim SC Freiburg an. Es wird eine sehr schwierige Partie. Freiburg sehr stark in der Liga. Man hat am Wochenende unglücklich gegen RB Leipzig verloren. Aber ansonsten spielt man eine überragende Partie, eine überragende Saison. Also der Übergang von Christian Streich auf Julian Schuster als Trainer ist nahtlos geglückt und ich glaube auch, dass man gegen den HSV mit einer kompakten Leistung es schaffen wird, weiterzukommen. Der HSV musste ja am Wochenende einen Dämpfer hinnehmen. 4:2 Niederlage bei der SV Elversberg. Und ich glaube, dieser Negativtrend wird zumindest noch um eine weitere Niederlage verlängert, weil für Zweitliga-Verhältnisse ist der HSV-Kader top, aber im Bundesliga-Vergleich wäre er dann doch eher im unteren Bereich anzusiedeln und Freiburg ist halt einfach so stark, als dass sie es einfach souverän runterspielen können. Also bei Freiburg weiß man, was man bekommt und das zeigen sie dann auch. Die zweite Partie an diesem Mittwoch um 18 Uhr ist dann Hertha BSC Berlin gegen den ersten FC Heidenheim. Eine sehr spannende Aufgabe. Die Berliner haben ja am Wochenende gegen den KSC im Freundschaftsduell eine sehr gute Leistung gezeigt. Jetzt also gegen Heidenheim, die ihrerseits ja gegen Hoffenheim noch am Sonntagabend 19:30 ran mussten, die auch schon die ersten engsten Wochen in den Knochen haben. Das könnte natürlich dafür sorgen, dass die Heidenheimer schwere Beine haben. Auf der anderen Seite sind sie es natürlich jetzt auch gewohnt, englische Wochen zu haben. Es wird auf jeden Fall mit einer der ausgeglichensten Partien in dieser zweiten Runde sein, prognostiziere ich. Und ich glaube sogar, dass es bis in die Verlängerung und ins Elfmeterschießen gehen wird, weil Hertha offensiv sehr stark, defensiv natürlich auch mal ein bisschen wackeliger, aber ich glaube, sie sind körperlich und mental etwas frischer als die Heidenheimer, weshalb sie es bis in die Verlängerung schaffen oder ins Elfmeterschießen. Wer dann weiterkommt, das wird, glaube ich, ein 50-50-Ding. Da möchte ich mich einfach noch nicht festlegen. Und um 18 Uhr spielt dann ebenfalls der SC Paderborn gegen SV Werder Bremen. Beide Teams im Aufwind. Bremen zuletzt mit zwei sehr starken Leistungen in Wolfsburg gewonnen. Zu Hause endlich die ersten Treffer erzielt. 2:2 gegen den amtierenden deutschen Meister Bayer Leverkusen geholt. Das sieht schon gut aus. Gerade vorne offensiv mit dem Gröhl, mit dem Romano Schmid, Leo Bittencourt, Marvin Ducksch. Jetzt noch Justin Ginma, das große Talent, was zurückgekommen ist. Also das wirkt alles schon sehr, sehr stimmig, sehr, sehr stark. Und da darf man gespannt sein, was da so kommt. Gegen ein SC Paderborn, was für mich gegen den 1. FC Köln kein überragendes Spiel gemacht hat. Aber man hat es insgesamt dann doch dominiert gegen ängstliche Kölner. Hat gut verschoben. Also ich fand es mal spannend zu sehen, es live im Stadion zu sehen, wie der SC Paderborn mit seiner Dreierkette immer wieder rotiert, ruschiert. Also die ganzen Positionen haben sich immer wieder gewechselt. Mal ist mal der rechte Außen- oder rechte Schienenspieler Obermeier ins Zentrum gegangen. Dafür ist ein Innenverteidiger nach vorne gerückt, sodass dann irgendwie so eine Viererkette entstanden ist. Super spannend. Ich glaube, dass der SV Werder Bremen zu stark ist. Die haben momentan einen Lauf, die haben das Selbstbewusstsein, sind von der individuellen Qualität dann doch noch ein Stückchen besser und jetzt so langsam steigert sich auch die Chancenverwertung und ich glaube, die wird am Ende den Ausschlag geben. Deshalb Bremen wird mit 2:1 beim SC Paderborn gewinnen. Und dann haben wir noch die Partie zwischen Dynamo Dresden und SV Darmstadt 98 und das ist natürlich wie gemacht für eine Sensation wieder. Dynamo Dresden, der Drittligist, der am Wochenende ja auch wieder nicht ganz so überzeugend gespielt hat. Man strauchelt wieder so ein bisschen in Liga 3 als einer der Aufstiegsfavoriten gegen den SV Darmstadt 98, die jetzt auch noch nicht optimal in diese Saison gekommen sind. Seit dem Trainerwechsel von Thorsten Lieberknecht auf Florian Kohfeldt spielt man deutlich stabiler. Das muss man auch sagen, beziehungsweise man holt bessere Ergebnisse, stabiler ist das falsche Wort. Also hinten und vorne fallen viele Tore. Und ich glaube, Flutlichtspiel in Dresden, es wird für Darmstadt schwer. Ich glaube, Dresden wird es wieder machen. Das ist so ein typisches Ding, dass so ein Drittligist dann wieder über die gute Heimstimmung, über den Heimvorteil sehr weit im DFB-Pokal kommt. Und ich sehe Darmstadt leider noch nicht so gefestigt, als dass sie dieses Spiel gewinnen können mit diesem Druck, der dann auch darauf lastet. Und ich glaube, im Endeffekt wird es für Darmstadt auch positiv sein. Sorry, Dome. Aber ich glaube, mit der zusätzlichen Belastung der DFB-Pokal wird es natürlich dann im Abschiedskampf schwerer. Und ich glaube, sie brauchen die volle Konzentration und auch die körperlichen Körner, um im Abstiegskampf in Liga 2 bestehen zu können. Deswegen wäre es vielleicht sogar gut, wenn Dynamo Dresden die Darmstädter raushaut. Und last but not least, am Mittwoch 20:45 TSG Hoffenheim gegen den ersten FC Nürnberg. Die Nürnberger natürlich mit ordentlich Rückenwind, 8-3 gegen Regensburg gewonnen, davor das Frankenderby mit 4-0 bei der spielfallenden Greuther Fürth für sich entschieden. Und diesen Sprung kann man mitnehmen nach Hoffenheim. Hoffenheim, ja, so ein bisschen eine durchwachsene Saison verleben. Gute Spiele, dann passen die Ergebnisse nicht, dann schlechte Spiele, Ergebnisse passen auch nicht, dann schlecht gespielt, dann hat man dann doch mal gewonnen. Also momentan ist die TSG noch eine Wundertüte, sehr unkonstant, aber von der individuellen Qualität ist man im 1. FC Nürnberg dann doch noch deutlich überlegen und ich schätze den FCN auch noch nicht so stabil ein unter dem Gustav Klose, als dass sie es schaffen würden, die ganzen Angriffe, sei es über den Kramaric oder Bülter, abzuwehren. Man hat ja auch nicht umsonst 3 Gegentreffer gegen Jan Ringsburg kassiert, die davor erst 1 Treffer hatten in 9 Spielen. Also alles in allem glaube ich, dass die TSG Hoffenheim den 1. FC Nürnberg raushauen wird. Und das waren meine Einschätzungen zum DFB-Pokal. Auch in dieser Woche zeichnen wir wieder Klein Riesings Großer der Woche aus. Und das ist in dieser Woche leider, muss ich als Kölner Fan sagen, SCP-Stürmer Sven Michel. Der Junge kam erst spät in die Partie rein, hat dann direkt mit seinen 2 ersten Torschüssen den Sieg für die Paderborner klargemacht, hat vorne dann nachher noch früh gepresst, hat dafür gesorgt, dass Köln dann kaum noch zu Angriffen gekommen ist. Viel gelaufen, viele Zweikämpfe geführt innerhalb von kurzer Zeit. Und für mich einfach eine aufopferungsvolle Leistung und der absolute Matchwinner, denn ohne ihn hätte der SC Paderborn das Spiel wohl nicht gewonnen. Und dann sind wir schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch wie immer sehr, sehr gut gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ich freue mich nämlich immer, wenn ich zum Beispiel bei Spotify die Kommentare lesen darf. Und natürlich wie immer auch Anregungen. Was kann besser werden? Was kann man noch verändern? Also konstruktive Kritik. Da würde ich mich oder da würde sich das Tornetz-Team insgesamt schon sehr drüber freuen. Aber erstmal wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Genießt auch den DFB-Pokal am Dienstag und Mittwoch. Und wir sehen uns tatsächlich von Montag bis Donnerstag bei den Tornetz, zweite Fußball-Bundesliga-News. Dafür gerne Instagram abchecken, TikTok, YouTube, Tornetz. Ihr wisst Bescheid. Und in dem Sinne, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Und wir hören uns dann am Freitag, zur Spieltagsvorschau wieder. In dem Sinne, ich wünsche euch was. Ciao, ciao, euer Tornetz.